Der Energy Star Talk. Eure Stars im Interview.
Na hallöchen, Anna hier und ich hatte in dieser Folge den lieben Kamrat zu Gast. Wir sprechen viel über Festivals, welches Party-Animal wirklich in ihm steckt, aber auch über seine Zeit bei The Voice of Germany, wie bequem sind die Sitze da wirklich und steht privat vielleicht eine Hochzeit bald bei ihm im Raum? Das alles hört ihr jetzt in der neuen Folge.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Ich bin gestern ein bisschen verkatert meine Galerie durchgegangen und unser letztes Gespräch, wo wir auch ein Fotochen dann gemacht haben, das war am 22.03.2024, ist jetzt schon über ein Jahr her. Wie geht's dir jetzt so ein Jahr später, wo wir uns nicht gesprochen haben?
Gut, also ich war auch verkatert am Wochenende, das haben wir schon mal gemeinsam. mittlerweile nicht mehr, aber auch ein bisschen müde, aber ich bin sehr froh, hier zu sein und es geht mir gut. Das Jahr war wild, also diese 14 Monate, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, waren wild. Und es kommt mir irgendwie, es ist ganz witzig, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber man denkt irgendwie so zurück und überlegt, boah krass, das alles passiert, crazy, aber mir kommt es dann trotzdem nicht so lang vor. Ja. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, du hast mich nämlich auch nach meinem Parfüm gefragt, das fand ich nämlich ein geiles Kompliment.
Ja, das stimmt. Was hast du da nochmal drauf gehabt?
Ich hatte da, glaube ich, ganz neu, und das fand ich nämlich auch cool, Maison Coudijard, was auch immer wieder ausgesprochen wird.
Genau, da haben wir noch drüber gesprochen, ja.
Ja, und heute hast du mich noch nicht gefragt. Gucken wir mal.
Mal gucken, ich schnupper nachher nochmal.
Fishing for Compliments, Katastrophe.
generell Resümee 2024. Lief alles, wie du es dir vorgestellt hast? Würdest du gerne was noch im letzten Jahr lassen? Hast du da für dich irgendwas?
Nee, eigentlich lief alles sehr gut, wie ich es, also viel besser, als ich mir vorgestellt haben könnte, weil es kam dann irgendwie so sehr unerwartet dieser Stuhl bei The Voice of Germany auf mich zu, was dann auch nochmal für mich viel verändert hat, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber dann auch nochmal irgendwie viel verändert hat. Das war geil. Dann ging es quasi so ein bisschen übergangsweise in Januar, dann 25 auf meiner Tour. Die war auch mega krass. Also ich hätte das gerne alles nochmal genauso gemacht, aber 25 geht schon gut weiter. Also von daher, alles gut.
Voll nice. Ich würde gerne noch über deine Zeit kurz von The Voice sprechen. Könntest du dir mehr von solchen Formaten vorstellen? Wäre das was für dich weiterhin?
Ja, voll, absolut. Also ich finde, naja, die Frage ist ein bisschen von solchen Formaten. Ich finde, es gibt halt kaum Formate wie The Voice. Es gibt natürlich The Voice Kids, aber es gibt, finde ich, so an Musikformaten wenig, was damit vergleichbar ist. Weil es ist zwar eine Castingshow, aber eine etwas andere. Und es ist ein ganz anderer Umgang mit dem Talent und mit auch der Art und Weise, wie man Sachen bewertet. Es wird immer respektvoll gemacht. Es werden nur super gute Leute auf diese Bühne gestellt und man sitzt da teilweise wirklich als Coach und denkt sich, ey, da krass, schon wieder jemand, der besser ist als ich oder was auch immer. Und das ist halt einfach so ein einzigartiges Konzept und das finde ich sehr schön. Deshalb auf jeden Fall gerne nochmal, aber ähnliche Sachen gibt es gar nicht. Also von daher, The Voice ist schon eine sehr schöne Marke.
Diese Stühle, auf denen ihr dann immer sitzt, wo man sich damit umdreht, die sehen immer aus wie so richtig gemütliche Gaming-Stühle. Sind die denn auch so gemütlich oder ist das alles Fassade?
Also es geht. Wir sitzen da jetzt schon natürlich am Tag so 8 bis 10 Stunden wirklich drauf, wenn wir die Blinds drehen, weil das ist dann so 2 Aufzeichnungen am Tag. Eine soll 3 Stunden gehen. Wir labern alle viel zu viel, weil wir natürlich alle immer das Talent haben wollen. Dann sind es halt 4 bis 5 Stunden pro Aufzeichnung. Und die sind schon relativ bequem. Aber das ist auch nur ein bisschen Schein, weil das ist bequem und darunter ist Holz. Das ist quasi so, das ist nicht so eine richtige Polsterung, sondern es ist ein bisschen Polsterung und dann sehr hart.
Das heißt,
wenn du lange drauf sitzt, tut es irgendwann weh. Aber es ist schon schöner, als jetzt nur auf so einem harten, normalen Stuhl sitzt.
Was wäre denn so das letzte Format, wo du mitmachen würdest? Boah. Vielleicht auch so Reality-TV, weil ich liebe das, ja.
Boah. Ich liebe es auch. Ich liebe es auch zu gucken. Pass auf, ich glaube, Dschungelcamp wäre das letzte, was ich mitmachen würde, weil das einfach nur diese ganzen komischen Sachen essen und machen und so. Ich finde das ganz eklig. Ich bin kein Spinnen, Schlangen und was auch immer Typ und ich will auch nicht irgendwo im Dschungel liegen. Das will ich einfach alles nicht machen. Aber
ich finde die Toilettensituation am allerschlimmsten.
Katastrophe. Ich bin auch kein Festival-Camper und sowas. Ich muss irgendwie eine Dusche haben, ein vernünftiges Bett und vor allem eine vernünftige Toilette. Ansonsten, ja, ich würde jetzt auch nicht bei Temptation Island oder bei Love Island oder sowas mitmachen. Aber das fände ich weniger schlimm als Dschungelcamp, weil das wäre wirklich für mich so, wirklich für mich als Mensch die absolute Super-Challenge und das würde mir sehr viel Überwindung aufbauen. Ja,
bei Temptation Island, da denke ich mir immer, also ihr müsst 2 Wochen treu bleiben.
Ja, Mann, das ist auf jeden Fall eine krasse Challenge eigentlich.
Wow, was eine Challenge, oder?
Naja, aber eigentlich ist ja wahrscheinlich, ich frage mich eh, wie das ist, weil ist der Wunsch von den Machern ist ja nicht, dass die 2 Wochen treu bleiben. Wäre die langweiligste Sendung der Welt. Ja. Einfach so, weißt du, wie viele Paare sind? 6 oder so? 6 richtig gute Paare?
Ja.
Wäre ja mega kacke. Du willst ja eigentlich die schlimmsten Pärchen der Welt haben, damit das hoffentlich sehr entertaining wird. Und ich bin dir ganz ehrlich, ich will das dann auch sehen. Ich will es schon auch sehen, dass es Drama gibt, wenn ich das gucke. Ich will jetzt nicht sehen, oh, ich glaube wieder an die Liebe, sondern da will ich wirklich richtig hart hardcore. Ich will sehen, dass da richtig in die Buchse geht.
Ja, das stimmt. Auch jetzt, es läuft ja auch gerade wieder die Staffel.
Ich guck grad nicht. Ist es gut?
Ja, es ist gerade sehr gut.
Ist mega geil.
Da ist eine dabei, die möchte halt voll gerne eine offene Beziehung haben, aber man merkt von seiner Seite aus so gar nicht. Und er macht das alles irgendwie nur so ihr zuliebe. Und das ist.
Oh, haben die schon eine offene Beziehung? Und er will eigentlich nicht, aber sie schon.
Ja, genau.
Und sie profitiert davon,
ja,
und er nicht.
Ja, genau. Oh. Ja, und das ist,
da hätte ich ehrlich richtige Bauchschmerzen mit der Aktion. Ich finde es sehr, ich habe großen Respekt davor, vor diesen offenen Beziehungen, weil ich finde, wenn sich zwei Leute finden, die beide so eine Sache teilen und das irgendwie so machen können, super cool. Mhm. Aber es muss halt auch wirklich genau 50-50 sein, dass Leute auch das wirklich genau gleich denken. Weil sobald es für eine Person halt eine richtige Hölle ist und man das nur macht, damit man die Person nicht verliert, die andere,
ja,
dann geht es halt richtig, dann kann es richtig unangenehm toxisch werden.
Voll.
Dementsprechend, für mich wäre das auch nichts tatsächlich.
Ja. Du hast ja verraten, dass du mit deiner besseren Hälfte auch schon sehr, sehr lange zusammen bist. 11 Jahre war es?
11 Jahre jetzt, ja.
Krass. Hast du einen Tipp, also vielleicht keine offene Beziehung, aber wie halten denn Beziehungen so lange?
Boah, ich glaube, man muss schon auch viel bereit sein auszuhalten. Und gerade sie mit mir, also ich glaube, das ist noch viel mehr als andersrum. Naja, logischerweise, weil dieser Job natürlich auch wahnsinnig ich-fokussiert ist. Also es dreht sich natürlich auch bei mir viel darum, was mache ich morgen, was mache ich nächste Woche und so weiter, weil natürlich ich ja auch einfach irgendwo mein Job bin, also dieses Projekt. Und ich glaube, das ist schon für eine Beziehung nicht unbedingt leicht. Aber wir teilen halt super viel, weil wir halt ganz viel auch schon zusammen mitgemacht haben. Also von Anfang einfach nur Schule und noch gar kein Gedanke an beruflich Musik machen, zu völlig scheitern mit der Musik, zu es läuft auf einmal besser, zu dann die Struggles, die man halt so normal hat. Und ich glaube, der Weg in einer guten Beziehung ist immer, dass man die schlechten Zeiten auch zusammen durchsteht, weil dann werden die schönen Zeiten schöner. Und man darf nicht glauben, dass es nur super schön ist, weil das Leben ist nicht nur immer super toll. Aber grundsätzlich ist es schon sehr schön und man muss manchmal durch so eine kleine Achterbahn durch.
Süß. Zeig mir mal kurz deine Hände.
Achso, du willst nach dem Ring gucken,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ich sehe keinen Ring.
Es gibt keinen Ring, noch keinen Ring. Nee.
Aber wäre so eine Hochzeit bei dir geplant?
Nee, geplant nicht, weil sonst würde es ja wahrscheinlich irgendwie
Raum oder wurde mal drüber nachgedacht?
Naja, also ich glaube, dass man irgendwann, wenn man so lange zusammen ist, dass das irgendwann Thema wird, ist klar. Aber ich glaube, das muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Nicht im Sinne von, dass ich dann erst weiß oder dass wir beide wissen, dass wir uns irgendwie lieben. Das haben wir schon durch. Aber dass es auch dann nach so langer Zeit dann auch geil wird. Und ich glaube, jetzt gerade in den letzten Jahren ist bei mir so viel passiert und bei uns dadurch im Leben auch. Also einfach, wir sind so viel unterwegs und so. Ich wüsste gerade gar nicht, wie man einen Zeitraum finden soll, wo man das auf die Kette kriegt. Mhm. Und es ist jetzt gerade auch für uns, glaube ich, nicht so ein Ding, dass wir das, also dass es unbedingt passieren muss jetzt in den nächsten Tagen. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann, denke ich mal, schon so sein. Also,
ja.
Aber wir denken jetzt auch nicht so viel drüber nach.
Nee, es war einfach so, dachte ich so, ach, nach 11 Jahren, vielleicht kommen dann irgendwie mal
voll,
die Idee raus.
Ich werde das häufiger gefragt, kann ich das sagen.
Genau, bin jetzt auch, also meine Eltern haben eigentlich nur geheiratet, weil sie dann irgendwann mit mir schwanger waren und sich dann dachten, ach ja, finanziell passt das ja dann auch ganz gut.
Ja, und genau das will ich zum Beispiel auch nicht, weil das haben mir auch Leute gesagt, steuerlich macht das richtig Sinn, wenn ihr jetzt heiratet, es ist richtig geil, wenn ihr mit Steuern spart.
Wie unromantisch.
So. Nee, ich will das auch nicht, weil ganz ehrlich, was ist das für ein Quatsch? Ja. Also wenn man so lange zusammen ist, teilen wir eh alles. Das Leben würde sich überhaupt null verändern. So. Und dann will ich einfach, dass dieser Moment geil wird, dass wir genug Zeit haben und auch wirklich genug Kapazitäten, das geil zu organisieren. Darum geht es eigentlich. Und dass man an einer geilen Position in seinem Leben ist, wo man das machen kann. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal mehr als noch vor 1-2 Jahren, wo man noch gar nicht wusste, wo führt das alles so hin. Also nicht die Beziehung, sondern der Job vor allem. Genau, aber auch noch nicht ganz da, wo man jetzt sagt, ganz entspannt können wir jetzt nächstes Jahr im Juni uns 4 Wochen freischaufeln.
Ja, voll. Nee, ist ja auch nur voll die perfekte Einstellung. Dann lass uns doch ein bisschen über deine Musik sprechen.
Gerne.
Deine neue Single Be Mine. Erzähl uns doch mal ein bisschen, worum handelt sie? Was war Auslöser für den Text?
Also es geht wirklich um den Moment, wo aus so einem kleinen Crush ein bisschen mehr wird. Also wo man merkt so, oh, vielleicht ist es doch ein bisschen tiefer gerutscht, diese ganze Aktion. Vielleicht ist es jetzt nicht nur so ein kleines Verliebtsein, sondern vielleicht will ich doch ein bisschen mehr. Und ich glaube, für viele ist es super gruselig, der Moment. Und viele haben da auch Angst vor und wollen davor erstmal wegrennen und das bloß nicht ansprechen, damit man bloß nicht verletzt wird oder so. Und ich glaube, es ist total wichtig, das anzusprechen. Also auch wirklich offen über seine Gefühle zu reden. Offen Menschen auch in sein Leben reinzulassen. Und in dem Song ist es quasi genau diese Frage. Also, would you be mine when the sun don't shine? Das heißt, auch wenn es nicht mehr rosa-rot ist, wenn die Schmetterlinge weg sind, sind wir dann trotzdem noch zusammen. Und ich glaube, sobald man einmal das Ja auf diese Frage hört, ist es viel geiler, als immer nur davon zu rennen und zu sagen, ja, lieber nicht fragen, was das ist, ob es exklusiv ist oder was auch immer, weil nicht, dass das dann in die Hose geht. Ich finde, wenn man ein Nein auf die Frage bekommt, ist es auch die bessere Antwort, weil dann weiß man zumindest, dass man seine Zeit nicht verschwenden sollte.
Voll, ja, aber ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Generationsding. Also gerade jetzt in der jüngeren Generation, was ich da so mitbekomme. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die haben alle irgendwelche, also Bindungsprobleme. Es gibt ja so diese verschiedenen Bindungstypen. Und wahrscheinlich bist du halt auch einfach, würde ich jetzt einschätzen, vielleicht auch ein sehr sicherer Gebundener, dass du das halt auch gerne offen kommunizierst, aber auch damit klarkommst, weil ich kenne das auch genau, wie du beschrieben hast, aus dem Freundeskreis. Mhm. Voll oft, wenn dann mit offenen Karten gespielt wurde und ja, ich würde dich gerne weiter kennenlernen oder ich hätte, könnte mir schon vorstellen, dass es was Festes wird, dann rennen die weg.
Ja, aber es ist für mich, ist es dann aber auch, also ganz ehrlich, dann ist doch auch okay. Das tut dann 2 Wochen weh, aber dann weiß man, okay, dann sollte es nicht sein. Also weißt du, was ich meine? Es kann doch nicht der Weg sein, dass man es einfach nicht anspricht und sich in dem Glauben lässt, oder ist schon alles gut, wenn die andere Person es eigentlich wirklich nicht will. Mhm. Und dann wird man doch noch mehr verletzt, je tiefer man da reingeht. Und je früher man das anspricht, desto unangenehmer wird vielleicht das Gespräch, aber desto klarer ist es nachher. Ich sage das aus einer Position, die natürlich super, also ganz, ich habe die leichteste Position auf der Welt. Ich bin seit 11 Jahren in einer Beziehung, ich muss dieses ganze Ding halt nicht machen gerade. Aber ich glaube, ich spreche dann auch aus Erfahrung, weil ich merke ja, wie gut es ist, gerade wenn man irgendwie was macht, was auch manchmal die Nerven strapaziert, jemanden zu haben, mit dem man das teilen kann. Und ich habe das auch im Freundeskreis gehabt. Die Leute sind 2 Jahre mehr oder weniger zusammen, aber sagen nicht, dass sie zusammen sind, und das macht mich verrückt. Ich weiß gar nicht, was das soll.
Mhm. Ja, ja, als würde das dann irgendwie, vielleicht als würden sie was verpassen.
Ja.
So ein bisschen FOMO auch. So
was auch von wegen völliger Quatsch ist übrigens. Ne? Also das, ich glaube, dieser typische Gedanke, um zu Temptation Island zurückzukommen, ich verpasse jetzt dieses super krasse Single-Leben. Ich, also für meinen Teil weiß ich ganz genau, für mich wär das ist nicht der Weg, den ich gehen will über lange Zeit. Ne? Und ich glaube, da muss man sich immer bewusst sein, was will ich denn eigentlich?
Ja, nee, ich kann auch nur für mich sprechen. Also ich bin auch in einer Beziehung und ich liebe einfach Beziehungen, weil ich es so schön finde, genau, dass man halt jemanden hat und ihn dann, wie mein, möchtest du meins sein? Und dann halt alles teilt, ob Höhen, ob Tiefen.
Voll.
Und irgendwie, ich hasse halt auch Kennenlernphasen. Ich meine, kenn mich doch einfach, da müssen wir wieder fragen, und was isst du so gerne und hast du Geschwister?
Ja, voll nervig. Vor allem so Smalltalk und sowas. Ich habe das irgendwann fast ein bisschen abgeschafft. Ich platze teilweise so, vielleicht hast du auch schon gemerkt, so doll mit der Tür ins Haus mit Sachen, also dass ich quasi, ich versuche mich nicht zu verstellen, wenn ich irgendwo reingehe. Und ich finde, es ist immer angenehm, weil dann entweder hat man direkt einen Vibe oder halt nicht.
Ja.
Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also man muss ja auch nicht mit jedem Menschen klarkommen, und definitiv wird mich nicht jeder mögen, aber andersrum ja auch nicht, dann kann ich damit leben.
Ist auch voll fein. Wie entstehen denn bei dir neue Songs? Also hast du erst irgendwie eine Melodie, hast du erst irgendwie einen Text, oder kommt dieses Gefühl erst, dass du gedacht hast, oh, über das Gefühl würde ich gerne mal schreiben?
Es ist super unterschiedlich. Also leider kann ich auch überhaupt nicht sagen, wie man einen guten Song schreibt, weil ab und zu passiert das, und ab und zu halt, also ganz oft halt auch nicht. Und ich glaube, der Weg ist irgendwie, auf jeden Fall erstmal in der Situation zu sein, wo man sich nicht zu viel Gedanken über das macht, was dabei rauskommt. Also ich glaube, das ist super wichtig, dass man nicht hingeht und sagt, jetzt schreibe ich einen Hit, sondern dass man einfach das macht, was man fühlt. Und wenn man gerade eine Melodie hat, die man fühlt, dann fängt man damit an. Wenn man gerade einen Text hat, der einen schon beschäftigt, oder eine Zeile, die man clever findet oder so, dann damit. Ich habe irgendwann gemerkt, ich finde es besser, mit einem Text zu starten, also mit einer Zeile, weil es ist leichter, eine gute Melodie auf einen sehr guten Text zu machen, als eine Melodie zu haben und dann irgendeinen Pipi-Kaka-Text da drauf zu machen, der dann irgendwie nicht so richtig funktioniert. Weil am Ende, glaube ich, gerade in der Zeit TikTok und sowas, connecten Leute sehr mit Lyrics einfach, weil es gibt zu viele Songs, dass nur eine Melodie reicht. Es braucht definitiv ein Konzept, was da drauf funktioniert.
Ja, also deine Songs klingen ja auch, wenn man sie jetzt nur so hört und nicht richtig auf den Text achtet, dann klingen sie halt voll leicht, immer tanzbar, fröhlich. Aber inhaltlich gehen sie ja dann doch schon sehr in die Tiefe. Also wie schaffst du dann so eine Art Spagat zwischen Ehrlichkeit und Leichtigkeit?
Ja, gute Frage tatsächlich, weil es ist definitiv so ein bisschen das Ziel auch, dass natürlich die Hülle relativ leicht oft zu verstehen ist, weil das auch das ist, was ich selber brauche. Also ich brauche schon auch den Song, der einfach boom, 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 I want you in my room, irgendwo das ein bisschen drin hat, wobei das jetzt so der geschmackloseste Beispiel aller Zeiten war. Aber trotzdem, der es so ein bisschen halt hat, dass ich das sofort mitsingen kann. Aber ich brauche dann, damit mir das wirklich gefällt, auch das, was ein bisschen dahinter steckt. Und ich glaube, wichtig ist, irgendwie ein bisschen Zeilen zu schreiben, die das Gleiche sagen, was wir alle schon 1000 Mal gesagt haben, nur in anderen Worten. Ich finde immer, I Believe ist ein gutes Beispiel für I Believe, ist das, was jeder mitsingen kann, und die Zeilen dazwischen können die wenigsten, aber ich glaube, Leute, die den Song wirklich mögen, connecten auch mit diesem I'd rather fall asleep than fall in love. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr komplizierte Zeile. Und ich finde es schön, wenn man das kombiniert kriegt, ohne dass es einen einem also, so ein bisschen so wirkt, als würde man jetzt einen Englischaufsatz schreiben wollen.
Ja, okay, verstehe. Ja. Du spielst in diesem Sommer ja auch wieder viele Auftritte, viele Festivals. Was bedeuten dir diese Live-Momente vielleicht auch im Vergleich zu deiner eigenen Tour?
Also, ich freue mich erstmal super krass auf die Festivals, weil seit dem Ende meiner Tour, Mitte Februar, warte ich eigentlich darauf, dass es wieder losgeht. Und es hat zwei Gründe. Grund eins ist, ich liebe das, auf der Bühne zu stehen. Das ist wirklich das Allergeilste. Und vor allem dann im Sommer, wenn das Wetter wirklich gut ist und man hat keinen Sonnenuntergang mehr später. Und auch manchmal die Regenshows, wo man dann steht und sich denkt, krass, was wir hier alle machen und geil, dass ihr hier steht. Ich weiß nicht warum, aber let's party. Und dann auf der anderen Seite habe ich halt einfach auch eine richtig geile Zeit mit meiner Crew und meiner Band. Das sind wirklich meine Freunde. Und das ist wirklich so, wie jedes Wochenende so einen Trip mit seinen besten Freunden zu machen. Das, das ist halt auch geil. Und trotzdem ist es so, dass so eine eigene Tour nochmal einen ganz anderen, das bringt nochmal ein bisschen mehr Emotionen auch mit sich, weil du weißt halt, die Leute, die jetzt kommen, und selbst wenn es nur 500 sind oder mal 2000 oder was auch immer, die kommen wegen mir, also wegen meinen Songs und wegen meiner Band und wegen uns allen und wir sind verantwortlich dafür, wie der Abend wird. Weil bei einem Festival, wo nach mir noch Materia spielt, dann kommen auch sehr, sehr viele wegen Materia und dann denke ich mir halt so, ja okay, schon auch geil, vor so vielen Leuten zu spielen, aber bei der Tour stehst du wirklich vor deinen Fans und das ist schon krass.
Ja, das glaube ich, genau. Es ist einfach noch so ein bisschen persönlicher und alleine den Gedanken, die haben sich an den Laptop gesetzt, haben Tickets bestellt, um dich zu sehen. Ja, das ist irgendwie schon ein schönes Gefühl. Wie bereitest du dich denn emotional auf so ein Festival-Gig vor, wo dann auch oft viele Menschen sind, die einen dann vielleicht auch das erste Mal live performen sehen?
Am Ende tatsächlich gar nicht so doll anders als auf eine eigene Show. Aber man versucht schon ein bisschen das so zu strukturieren, dass man natürlich mit einem Song anfängt, den vielleicht Menschen auch kennen, wenn sie vielleicht meinen Namen nicht kennen oder sowas. Ich versuche ein bisschen weniger super ins Detail zu gehen, wie bei meiner eigenen Tour. Bei meiner eigenen Tour gab es quasi einen so einen kompletten, halbe Stunde, aber 20 Minuten, so ein Set, wo ich alleine auf der Bühne war und was erzählt habe, wie ich angefangen habe und so, dass Leute mich wirklich ein bisschen mehr kennenlernen. Ich glaube, beim Festival hat da keiner so richtig Bock drauf, dass man da jetzt anfängt, so richtig ins Detail zu gehen, sondern da ist es vor allem Party, da ist es vor allem geile Stimmung machen, trotzdem individuelle Momente schaffen, aber nicht ganz so sehr ins Detail zu gehen. Und das ist bei Natur cool, dass man die Freiheiten hat, das zu tun. Aber ich liebe natürlich auch einfach Party machen und dementsprechend liebe ich auch Festivals.
Wie sieht denn dein perfekter Festivaltag aus? Also von Kaffee am Morgen bis zur letzten Zugabe?
Also, lustigerweise gibt es zwei Extreme. Das eine Extrem ist, man spielt das erste Act. Zum Beispiel haben wir beim Glücksgefühle-Festival mal um 12 Uhr gespielt. Und ich dachte erstmal so, oh nein, ist doch keiner da und boah. Aber es war super geil, weil es war schon mega voll, es war super heiß, die Sonne hat geschienen. Das ist für mich schon auch wichtig, dass die Sonne scheint bei so einem Festivaltag. Und danach hatten wir halt Feierabend und hatten Zeit, uns quasi alle geilen Acts anzugucken. Wir haben am Ende wirklich dann zu Materia gefeiert. Das war cool, weil dann hast du schon so einen frühen Feierabend. Noch geiler ist natürlich, wenn man als letzter Act spielt. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel in Ungarn, haben wir so ein großes Festival tatsächlich headlinen dürfen, was mega krass war, irgendwie mit 30.000 Leuten. Und da war es dann schon geil, weil dann hatten wir auf der anderen Seite den ganzen Tag trotzdem frei, waren in so einem Schwimmbad nebenan, lagen in der Sonne, haben wirklich relaxed, dann uns ein paar Acts angeguckt und dann selber gespielt. Beides ist geil, aber ich liebe vor allem auch die Zeit vor und nach der Show. Also für mich ist es nicht nur das Konzert auf der Bühne stehen, das ist natürlich geil, das ist der Grund, warum man da ist und das ist auch das Geilste daran, aber wirklich mit Leuten connecten, andere Künstler treffen, einfach eine gute Zeit haben, das ist ja für uns KünstlerInnen genauso cool auf einem Festival wie für Leute, die aufs Festival gehen, weil auf einer eigenen Tour ist ja eben nicht so viel anderes Line-up da.
Was war so das Skurrilste, was du mal auf dem Festival gesehen hast oder dem mal passiert ist?
Boah, was ich so gesehen habe, also ich kann dir sagen, genau am nächsten Tag, jetzt mal so richtig real zu sein, am nächsten Tag nach dieser Ungarn-Show, 30.000 Leute, super krass, krasseste Show in meinem Leben zu dem Zeitpunkt und Wahnsinn. Genau danach haben wir in Tschechien gespielt. Wir haben vor Alphaville gespielt und ich hatte gedacht, ja geil, Alphaville, mega bekannt und so, war auch. Das Problem war, wir haben nicht vor Alphaville gespielt, sondern wir haben als erster Eck gespielt bei so einem Festival in Tschechien um 14 Uhr bei 35 Grad in so einem Amphitheater, wo, nicht gelogen, 200 Leute waren. Und vor uns hat nur irgend so ein komischer Tänzer in so Neonklamotten gespielt, der zu so tschechischen Songs irgendwie getanzt hat. Und dann kamen wir und keiner kannte mich. Es war wirklich nichts los. Wir haben dann entschieden, einfach Party zu machen auf der Bühne und ein bisschen was zu trinken. Wir hatten trotzdem eine geile Show. Dieses Konzert ist komplett auf YouTube gelandet, was völlig verrückt ist. Das heißt, ich habe gedacht, ja komm, hier kann ich ja mal ein Bierchen trinken. Irgendjemand hat 90 Minuten bei YouTube hochgeladen. Und das war aber dann am Ende trotzdem witzig. Und es war halt tatsächlich so ein mega krasser Unterschied zu 30.000 Leute Headliner-Show. Ja. von, also 5000er Laden mit 200 Leuten drin, so, und
ja,
von denen.
Wie random auch, ja, so, okay, 200 Leute, naja, komm, dann trinkst du halt mal ein Bierchen und genau das ja. wird dann einfach auf YouTube hochgeladen.
Und es war auch eine gute Show, weil ich sehe mir natürlich an, dass ich so leicht einen Sitzen hatte. Und ich sehe mir, genau, und das, ja, und das war schon weird, vor allem halt dieses Vorprogramm mit dem Typen in Neon-Klamotten, der einfach richtig abgedrückt hat mit so 2010er Tektonik gefühlt, das war
geil.
Ein bisschen doll.
Oh Gott, ey, wie witzig. Ich habe jetzt noch einen Festival-Fragebogen mit Kamerad vorbereitet. Da wäre es cool, also ich lese dir was vor, wie zum Beispiel, das darf für dich auf keinem Festival fehlen und dann einfach in einem Satz, keine Ahnung, meine In-Ears oder irgendwie sowas, oder genau, kurz und knapp. Okay, gerne. Pass auf. Das darf für dich auf keinem Festival fehlen.
Gute Frage, es ist natürlich vieles, aber ich glaube, mein Steamer, so dumm das klingt, aber ich habe immer Sachen in den Koffer natürlich und muss immer meine Klamotten steamen. Das brauche ich immer, damit ich nicht aussehe wie so ein zerknitterter Hund, der gerade irgendwie geweckt wurde und nicht genau weiß, wo er ist.
Dein persönliches Festivalritual vor dem Auftritt?
Definitiv im Kreis mit meiner Band. Wir atmen alle immer so dreimal ein, dann sagen wir alle zusammen, ja sicher, stoßen einmal an und gehen auf die Bühne.
Das Beste an Festivals ist?
Das Beste an Festivals ist, neue Menschen zu treffen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil du triffst neue Künstler und Künstlerinnen, die du vielleicht nicht kanntest, und du triffst auch neue Fans.
Das Nervigste an Festivals ist?
Wenn es regnet, glaube ich. Also ich glaube, wenn es so richtig schlammig wird. Ich hatte mal eine Show am Deichbrand, habe mich mega drauf gefreut, und dann war es so schlammig, dass alle schon früher abgereist sind. Das war ein bisschen traurig.
Worauf freust du dich am meisten, wenn du auf ein Festivalgelände kommst?
Die Bühne zum ersten Mal zu sehen. Ich glaube, das ist, wenn du so eine riesen Bühne zum ersten Mal siehst und denkst, oh, hier werde ich heute Abend spielen, das ist schon cool.
Was packst du als erstes in den Festivalkoffer?
Tatsächlich mein Steamer wahrscheinlich. Und dann aber auch, jetzt richtig komisch, nicht eitel, aber so ein Diffusor. Für so einen Föhnaufsatz, ich habe so einen Universaldiffusor, der auf verschiedene Föhne drauf passt, damit ich meine, weil ich habe so ein bisschen Locken und dann die föhne ich dann so. Ja, ich bin hier ehrlich, ja, du brauchst gar nicht so komisch zu lachen. Das ist wichtig, weil man schwitzt auch beim Festival und manchmal wird man nass, kann man die Haare immer schön mit jedem Föhn schön mit dem Diffusor.
Ja? Das ist so witzig, das höre ich nie. Also so, aber warum? Ja, warum nicht?
Ja, andere sagen Koks und sowas, ich sag hier Diffusor, ne? Ja, ich habe meinen Stuhl einfach richtig runtergemacht, ich stelle mich jetzt hin.
Bist du ein bisschen eitler, aber ist ja auch voll fein.
Ich weiß nicht, ob das, ja, aber ich bin einfach ehrlich hier, weißt du?
Ich mein Glätteisen mitbringe.
Ja, nein, wirst du nicht, von mir wirst du nicht ausgelacht, du wirst absolut supported.
Wenn du undercover als Besucher auf ein Festival gehen würdest, wo würde man dich finden?
Wahrscheinlich an der Bar. Also wahrscheinlich irgendwo erstmal ein Getränk holen und dann, bei geilen Acts vor der Bühne, wahrscheinlich auch sehr viel bei elektronischen Sachen vor der Bühne. Ich habe mir beim Coachella letztes Jahr super viele DJs angeguckt, die ich feiere. Und das finde ich ganz geil, weil es ein bisschen anders ist als das, was ich mache. Und dann bin ich nicht am Arbeiten. Also weil sonst, wenn ich eine Band sehe, bin ich am Arbeiten, weil ich denke, das will ich auch so machen. Beim DJ weiß ich, ich kann das nicht genauso machen und dann ist das einfach nur abschalten.
Welcher Song, egal von wem, gehört für dich auf jede Festival-Playlist?
MGMT Kids. Finde ich, passt super. Wir spielen ja bei Festivals immer, bevor wir auf die Bühne gehen, und es immer singen Leute. Ungefähr so.
Ja,
ich auch.
Kennt man. Voll geil. Du hast einen Song gespielt, das Publikum ist komplett dabei. Was denkst du in dem Moment?
Das ging schnell. Wirklich, weil ein Song, das geht schon richtig schnell. Aber dann denke ich schon, okay, das wird jetzt geil. Also, weil ich weiß, manchmal musst du dich so ein bisschen reinkämpfen, dann hast du so nach der Hälfte hast du so alle Leute. Wenn du die nach dem ersten Song hast, dann weißt du, okay, jetzt ist richtig geil. Und dann musst du dir keine Sorgen, also ich mache mir nie Sorgen, wenn ich auf der Bühne bin, aber manchmal musst du schon überlegen, okay, wie kriege ich heute die Leute so auf meine Seite? Gerade wenn es nicht dein Publikum ist irgendwie. Aber wenn es beim ersten Song schon klappt, dann easy. Weil dann weiß ich, okay, dann funktioniert das Set.
Ja, voll nice. So, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Vielleicht kannst du uns ja noch so einen kleinen Blick in die Zukunft geben. Wo können wir dich dieses Jahr überall antreffen? Gibt es noch irgendwas, was du uns noch verraten kannst?
Auf jeden Fall. Also natürlich viele Festivals. Ich glaube, Glücksgefühl habe ich schon gesagt. Sigit, ich darf eine Headliner-Slot spielen beim Sigit in Budapest. Das finde ich super krass. Und dann definitiv ganz viel neue Musik. Also ich war jetzt gerade in L.A., habe Songs geschrieben. Be Mine ist definitiv nicht der letzte Song, der rauskommen wird dieses Jahr, sondern der Start für ein neues Kapitel. Das heißt, es kommt eine neue EP raus dieses Jahr. Es kommen definitiv auch noch weitere Singles. Und dann glaube ich, ist viel los dieses Jahr.
Ja, mega. Und wir spielen dich ja eh hier bei Energy. Also nicht nur Be Mine, sondern dann auch deine ganzen anderen weiteren Songs.
Macht man
Songs.
Nur Be Mine.
Die ganze Zeit rauf und runter. dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und fürs Kommen. Und ich wünsche dir einen fantastischen Festivalsommer.
Vielen, vielen Dank.
Der Energy Star Talk. Einer von vielen Energy Original Podcasts. Noch mehr Infos findet ihr auf energy.de.